nur aus dem Nähkästchen so ein bisschen geplaudert. Ich habe mich immer gefragt, warum stehen zwei Leute beim Anstoß im Kreis, wenn sie sowieso nach hinten spielen? Und habe die Frage mal gestellt. Und ja, wir haben es kurze Zeit später abgeändert, weil mir keiner oder uns keiner, oder es hat so ein bisschen den Anstoß gegeben, bei den Entscheidungsträgern, zumindest auf der technischen Ebene, zu sagen, ja, stimmt, haben wir uns die Frage haben wir uns nie gestellt. Und da haben wir das geändert.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit Arnd-Philipp Ohms über Fußball quatschen zu dürfen. Grüß dich, Philipp.
Hallo Dennis, vielen Dank, das Vergnügen ist ganz meinerseits.
Philipp, worüber sprechen wir denn heute?
Heute sprechen wir darüber, wie Fußballregeln gemacht werden. Ganz konkret sprechen wir über das International Football Association Board. Und weil weder du noch ich da irgendwelche Berührungspunkte hin haben, haben wir uns jemanden eingeladen, der quasi das IFAB lebt. Und zwar Lukas Bruth. Lukas Bruth ist Geschäftsführer vom IFAB. Hallo Lukas.
Hallo zusammen.
Grüß dich. Lukas, ich gehe ganz kurz ein bisschen auf deine Vita ein. Du hast Bauingenieurwesen in Leipzig studiert und hast dann in dem Zuge 2005 als Volunteer beim Confed Cup in Leipzig mitgearbeitet und so bist du eigentlich in den Fußball reingeraten. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Sehr gut informiert. Ja, ich habe Bauingenieurwesen studieren wollen, habe das dann auch ein paar Semester gemacht, aber durch das Volontariat hat mich diese Welt sehr fasziniert und mir wurden dann Möglichkeiten gegeben, da weiterzumachen und so bin ich beim Fußball geblieben.
Genau, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann bist du 2006 dann schon für die FIFA unterwegs gewesen in der Teambetreuung im Kontext der hier Heim-WM, die wir hier hatten, und dann 2009 ins Generalsekretariat der FIFA gewechselt und dann wiederum 2014 zum IFAB, wo du jetzt als Geschäftsführer tätig bist.
So ist es, genau.
Kannst du uns einmal abholen? Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, viele Leute, die uns hören, wissen vielleicht gar nicht, was das IFAB ist oder was das macht oder wie Fußballregeln eigentlich gemacht werden. Kannst du uns vielleicht mal abholen, wer ist das IFAB? Was macht das IFAB? Worum geht es da eigentlich?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, auch, dass ihr mir die Plattform gibt, das IFAB mal ein bisschen zu erklären, beziehungsweise auch, was dahinter steht. Das IFAB ist eine sehr alte Organisation. Sie wurde bereits 1886 gegründet, weil von den vier britischen Fußballverbänden damals, weil man einheitliche Regeln haben wollte für internationale Turniere. Die Länder wollten gegeneinander spielen und in jedem Land gab es damals auf Elite-Uni-Level verschiedene Regeln. Und man hat diese vereinheitlicht und dadurch auch das IFAB gegründet, das International Football Association Board. Und diese Regeln bestehen heute noch im Weltfußball. Die FIFA kam 30 Jahre später dazu, 1913, und hat den Rest der Fußballverbände repräsentiert im IFAB. Also bis heute ist diese Konstellation noch da. Es gibt die vier britischen Verbände, historisch bedingt, und die FIFA als Repräsentant der anderen 207 Fußballverbände weltweit.
Also könnte man schon sagen, dass britische Verbände da aus historischer Bewandtnis ein bisschen überrepräsentiert sind.
Ja, mit Sicherheit. Das ist so. Man wechselt aber selten die Urväter einer Organisation aus. Hat aber jetzt keinen Nachteil unbedingt. Die Briten sind sehr ausgewogen in der Meinung, die sie vertreten. Sprich, wir haben da alle Facetten und alle Meinungen, die immer sehr gut auch mit der Erfahrung, die sie mitbringen im IFAB, auch ganz genau ihre Rolle verstehen. Die FIFA hat vier Stimmen bei großen Entscheidungen, bei Regeländerungen, Entscheidungen. Die Briten haben jeweils eine. Und für eine Entscheidung braucht man eine Dreiviertelmehrheit. Das heißt, ohne die FIFA geht nichts. Und deswegen, die Briten kennen ihren Platz, aber wie gesagt, haben sehr viel Erfahrung und verstehen, wie die Prozesse bei uns laufen, beziehungsweise wissen, worauf es ankommt, wenn es darum geht, Fußballregeln zu ändern, zu verbessern, anzupassen. Das funktioniert schon ganz gut so.
Okay.
Also ist es nicht so, dass andere Verbände jetzt auch einen eigenen Platz beanspruchen, weil die britischen Verbände auch jeweils einen Sitz in dem Board haben?
Die Diskussion gab es tatsächlich, das ist eine gute Frage. Die Diskussion gab es im Vorfeld des Neuaufbaus des IFAB 2013-14, als es gab ja die große Reform bei der FIFA damals, auch nach den ganzen großen und kleinen Skandalen hat die FIFA ja sich reformiert, hat ihre Statuten reformiert. Und in dem Zug hat auch das IFAB gesagt, wir müssen uns ein wenig unabhängiger machen von der Administration innerhalb der FIFA. Das IFAB wurde administrativ aus der FIFA begleitet. Das habe ich damals auch eben gemacht, im Vorfeld seit 2010, seit der WM 2010 oder nach der WM 2010 in Südafrika. Und im Zuge dieser Reformen hat das IFAB natürlich auch die Frage gestellt, wie sieht die Struktur aus? Und der FIFA-Kongress, wo ja auch alle anderen Verbände sitzen, hat trotzdem zugestimmt, dass man bei der Konstellation bleibt. Aber wir haben ja, diese Reform war für uns ein Startpunkt, um sehr viel mehr Demokratie in den Entscheidungsprozess mit einzuführen. Demokratie hört sich immer so politisch an, aber es war sehr, sehr wichtig und das ist bis heute wichtig und es funktioniert wirklich gut, dass wir mit Verbänden, die Ideen haben, mit uns sehr, sehr viel im Austausch sind, mit sehr, sehr vielen Verbänden im Austausch sind, mit verschiedenen Regionen im Austausch sind und haben auch zwei Expertengremien ins Leben gerufen für den Entscheidungsprozess, der auch Verbandsvertreter hat. Und dadurch schaffen wir eben diesen Link zu denen, die vielleicht auch im IFAB gerne sein wollen würden, um mitsprechen zu können. Die können das jetzt trotzdem, weil sie Vertreter dort haben, in Beratungsgremien. Und es ist natürlich schwierig, wenn man eine Organisation hat. Wen lässt man dann rein noch zusätzlich? Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber wen lässt man rein und wen nicht? Wir müssen schauen, dass der Prozess sehr effektiv ist, sehr effizient ist auch. Und dadurch haben wir beschlossen, dass wir nicht noch weitere Mitglieder zulassen. Aber wie gesagt, über die Beratungsgremien, die eine wichtige, sehr, sehr wichtige Rolle spielen in den Entscheidungen, dass dort Vertreter von Verbänden, von Kontinentalverbänden aus den Ligen, FIFPro sitzt da drin, also der Spieler, Weltspielerverband, wie gesagt, die Ligen. Jetzt haben wir einen Clubvertreter, oder nicht nur einen. Und durch diese Personen haben wir mehr Möglichkeit, uns mit der Fußballwelt noch intensiver auszutauschen und deren Ideen und vielleicht auch Sorgen zu besprechen, wenn es eben darum geht, Fußballregeln zu ändern.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, es gibt so beratende Gremien und quasi mehr oder weniger, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, Begleitstrukturen zum eigentlichen IFAB. Kannst du uns vielleicht sagen, wie genau in diesem Kontext deine Aufgabe aussieht? Also wenn ich das richtig weiß, dann gehörst du ja nicht direkt zu den 8 Entscheidungsträgern im IFAB, sondern bist da quasi, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagt, als Geschäftsführer eben für diese ganze Organisation verantwortlich, richtig?
Richtig, für die Organisation, aber auch für die Aufbereitung der Themen und die Sicherstellung der Informationen, die bei so einem Meeting dann auch behandelt wird. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn wir eine Jahreshauptversammlung haben, das Annual General Meeting, AGM, wie wir es nennen, was jetzt kürzlich getagt hat am 5. März, diese Herrschaften, die dort teilnehmen, die haben natürlich nicht jetzt den Insight in alle Themen ins Detail. Das habe ich mit meiner Truppe, mit meinem kleinen Team. Und wir bereiten Entscheidungen vor. Nicht die Entscheidung an sich, sondern wir stellen sicher, das war auch mein Anspruch und das war auch überhaupt von Interesse auch für mich, am IFAB mitzuwirken, um das auch zu ändern, dass man sich an den Tisch setzt mit einer Auswahl an Informationen und nicht den Finger in die Luft streckt und guckt, wo der Wind herkommt, sondern wirklich auch sicherstellt, dass wir alle Infos haben, die uns als Grundlage wichtig sind, um eine Entscheidung auch so gut wie möglich zu treffen. Das heißt nicht immer, dass wir gute Entscheidungen treffen oder das heißt nicht, dass wir immer gute Entscheidungen treffen, so rum, aber zumindest stelle ich sicher, dass bei diesen Sitzungen alle Infos zur Verfügung stehen, dass man eine balancierte Ansicht haben kann oder eine balancierte Meinung entwickeln kann, um dann auch, wie gesagt, die richtige Entscheidung zu treffen oder die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Okay, also geht es vor allem darum, quasi Entscheidungsgrundlagen bereitzustellen.
Richtig. Im Endeffekt, ne, wir haben je nach Thema behandeln wir Dinge völlig anders. Wir hatten jetzt das IFAB wurde so ein bisschen bekannter, vielleicht auch in den letzten Jahren durch die Einführung des Videobeweises. Da haben wir im Vorfeld uns sehr, sehr viel inhaltlich ausgetauscht mit anderen Sportarten, mit unseren Verbänden, mit Konföderationen, also mit der UEFA, Common Ball und so weiter, um da den richtigen Weg für den Fußball zu finden, auch abzuholen, ob die Ideen, die wir entwickelt haben, wie das im Fußball aussehen könnte, der Videobeweis. Das ist ja bei uns im IFAB entstanden. Wir haben das mit Ihnen geteilt und um wirklich jedes Feedback auch oder die so viel Feedback wie möglich zu haben, um dann auch die Grundlage zu haben, bei den Entscheidungen dann auch verschiedene Infos, verschiedene Sorgen, verschiedene Themen anzubringen, um den Mitgliedern, die dann die Entscheidungen treffen, ob man sowas einführt oder nicht, auch wie gesagt eine Grundlage zu geben, zu verstehen, das ist etwas, was gut ist, das ist etwas, wo wir vielleicht noch ein bisschen beobachten müssen. Das sind die Themen, die auf jeden Fall wichtig sind. Das kommt auf uns zu. Und das ist wichtig, dass es eben auch meine Aufgabe, da im Vorfeld so viel wie möglich an Infos ranzutragen, ob das jetzt eben Austausch mit Verbänden ist oder ob das vielleicht auch eine Umfrage ist, die wir starten, solche Umfragen aufzusetzen, sicherzustellen, dass sie auch repräsentativ sind, sicherzustellen, dass sie auch, ich übertreibe jetzt vielleicht, wenn ich sage, es ist wissenschaftlich aufgebaut, aber wir gucken schon, dass wir mit Universitäten zusammenarbeiten, um allein eine Fragestellung richtig zu machen, zu setzen, damit wir auch das entsprechende Feedback bekommen. Je nach Thema ist der Prozess wirklich sehr, sehr unterschiedlich und auch der Inhalt sehr unterschiedlich und auch der Aufwand sehr unterschiedlich. Und das ist eben unsere Kernaufgabe oder die von mir und meinem Team.
Versucht ihr dabei denn immer möglichst sachlich und unparteiisch zu sein, also alle Informationen aufzubereiten und den Entscheidungsträgern vorzulegen, oder versucht ihr auch durchaus die Entscheidungsträger dann von einer Idee zu überzeugen?
Es ist schon ein bisschen beides. Ich bin kein Fußballpolitiker in dem Sinn. Ich mag den Fußball, aber ich bin jetzt nicht der leidenschaftliche Fußballer beziehungsweise Fußballfan, der in eine gewisse Richtung drängen möchte, sondern ich versuche das, und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, ich versuche das immer sehr neutral und sehr faktisch aufzubauen, so ein Thema. Ob das jetzt zu den Meetings geht oder auch intern besprochen wird, ich versuche immer mit dem Team auch sehr neutral zu bleiben. Aber natürlich, wie gesagt, ne, jetzt bei dem Thema Kopfverletzungen bzw. Gehirnerschütterungen, da haben wir uns mit Koryphäen aus der ganzen Welt, Neurologen, die sich mit Sportlern und mit dem Sport oder mit verschiedenen Sportarten befassen und mit Gehirnerschütterungen arbeiten oder mit dem Thema Gehirnerschütterungen arbeiten und dort forschen, zusammengesetzt und haben versucht, so viel wie möglich zu verstehen, eine Grundlage zu haben, um vielleicht eine Idee für den Fußball dann auch zu entwickeln. Und klar, wie gesagt, ich gehe dann wir gehen dann an eine Jahreshauptversammlung und wir müssen schon dem Vorstand auch erklären, in welche Richtung es gehen sollte, basierend auf den Fakten, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wir steuern schon die Entscheidung mit, und zwar sehr stark sogar, aber die ist nicht von uns kreiert, sondern wir holen uns Experten, Expertise. Es gibt auch viele Entscheidungen, die wir im Vorfeld auch schon klären, mit der FIFA zum Beispiel. Die FIFA repräsentiert 207 Fußballverbände, die ganze Welt. Wenn es darum geht, eine Spielregeländerung zu machen, die vielleicht oder die nicht vielleicht die ganze Welt angeht, auf allen Ebenen, ob Männer, Frauen, Fußball, Kinder, Jugend, Amateure, Senioren, dann müssen wir uns natürlich auch, müssen wir sicherstellen, dass der Input auch berücksichtigt wird. Und da ist natürlich die FIFA ein hervorragender Partner, der sich mit der ganzen Welt austauscht auf jeder Ebene und uns dann eben die Informationen geben kann. Und somit gehen wir dann an der Sitzung vorbereitet. Jeder weiß Bescheid, jeder konnte sich mit den Themen auseinandersetzen, um dann eben die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
Ja, total wichtiges Thema, denke ich, diese zusätzliche Auswechselmöglichkeit bei einer Gehirnerschütterung. Das wird jetzt ja getestet, soweit ich weiß. Und da bin ich als Fußballfan sehr glücklich drüber, muss ich sagen. Finde ich gut, dass das auf der Agenda ist.
Ja, es ist wichtig und es ist ein großes Thema, das gerade noch in den Kinderschuhen steckt. Man sieht sehr, sehr viele. Ich beschäftige mich tatsächlich aus Interesse auch damit. Nicht nur für das, was wir tun, sondern weil mich das Thema interessiert und ich möchte da so viel wie möglich darüber wissen. Und es gibt Fachliteratur und man hat das Gefühl, dass da jeden Monat immer mehr, noch mehr herauskommt oder herausgegeben wird von Neurologen und von Ärzten und Organisationen, die sich damit beschäftigen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem, weil es hier darum geht, über eine nicht sichtbare Verletzung, die Folgen haben kann, die tatsächlich noch unerforscht sind. Das fängt bei Mobilitätsstörungen zu Depressionen, wie eine Studie dargelegt hat. Ich sage es jetzt mal vor, dass es zu Altersdemenz führt. Ich bin da immer vorsichtig mit solchen Ergebnissen, weil die noch nicht repräsentativ sind. Diese Studie zumindest auch noch nicht repräsentativ genug ist. Aufgrund der niedrigen Zahl von Samples, also von, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt.
Eine kleine Stichprobe wahrscheinlich.
Genau. Die ist noch zu klein, aber die Studien, die da in den verschiedenen Bereichen gemacht werden oder gestartet worden sind, wie gesagt, ist alles noch in den Kinderschuhen. Da passiert sehr, sehr viel. Und wir waren nicht dazu gezwungen, uns das anzuschauen. Im Gegenteil, wir wollten das schon vor vielen, vielen Jahren machen, aber es gab einige rechtliche Hürden. Es gab einfach für uns keine Möglichkeit, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Früher, das können wir jetzt aber, und deswegen haben wir, wie du schon gesagt hast, Ann-Philipp, wir haben uns jetzt damit beschäftigt und haben jetzt eine Versuchsreihe gestartet weltweit. Die Verbände, die das nutzen wollen, können das nutzen und das wird auch schon reglich genutzt. Aber jetzt, glaube ich, der große Boom, um das einzuführen, wird jetzt nach Abschluss der Saison kommen. Denn wir haben dieses Experiment begonnen Anfang Januar. Das sind natürlich sehr viele Ligen weltweit mittendrin und viele sagen, wir ändern unsere Regeln nicht mittendrin aus Gründen des Wettbewerbs. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Wir waren aber bereit, wir waren ready, wir haben alles getan, um dieses Experiment vorzubereiten. Deswegen haben wir das auch schon ab Januar laufen.
Ich würde ganz mal gerne mal den Bogen spannen, Lukas, zu allgemein ja, der Entwicklung von Regeln. Also mich interessiert zum Beispiel die Frage, wie kommen Regelvorschläge generell zu euch oder kommen die aus euch selbst heraus, aus deinem kleinen Team vielleicht oder auch von dir selbst? Oder wie kommen Sachen auf deinen Schreibtisch und dann später auch wirklich in die Entscheidung des IFAB?
Da gibt es auch unterschiedliche Wege. Zum einen kann jeder Verband, das ist auch statutorisch so verankert, kann jeder Verband uns Vorschläge schicken. Die Vorschläge, ihr müsst euch vorstellen, wir bekommen Vorschläge auf jede mögliche Art und Weise, werden die an uns getragen, über Social Media, über unsere Info-Mailbox, über ganz klassisch über geschriebene Briefe, das ist wirklich süß teilweise. Da schreiben uns Kinder und also wirklich sehr, sehr herzliche Nachrichten und sagen, warum muss man das, warum gibt es keine grüne Karte? Wir bekommen sehr, sehr viel Post, wie gesagt, elektronisch oder physisch, aber wir müssen leider immer darauf hinweisen, dass Vorschläge nur über Verbände eingereicht werden können, da wir das so ein bisschen als Filter nutzen. Verbände arbeiten ja grundsätzlich sehr gut, wenn es darum geht, zu verstehen, was für ihre Region gut ist, was den Fußball angeht und die Regel angeht, die Entwicklung auch angeht. Deutschland ist größter Fußballverband der Welt. Arbeitet ja sehr viel auf vielen verschiedenen Ebenen, ist auch sehr vernetzt natürlich. Sie arbeiten sehr intensiv intern mit den verschiedenen Regionen, auch innerhalb Deutschlands. Und da bekommen wir natürlich wenn es einen Vorschlag gibt, ist es für uns wichtig, dass der DFB zum Beispiel einen Vorschlag vom Bayerischen Fußballverband, den auch gut heißt, bevor er dann an uns gerät. Deswegen versuchen wir, das so ein bisschen zu kanalisieren. Es gibt dann gewisse Dinge, die wir zum Beispiel sehen, eine Entwicklung, die nicht gut ist für den Fußball, die sich schnell entwickelt, aber sehr viel Kritik auslöst, wo wir dann intern zwischen FIFA und uns und unserer Administration und den britischen Verbänden natürlich uns da sehr kurzfristig austauschen und schauen, dass wir da vielleicht ja, etwas unternehmen. Wenn zum Beispiel, ja, es gab die Thematik, dass sich ein Verteidiger hinter die Mauer legt, auf dem Boden, da wurden wir dann auf einmal plötzlich angefragt von allen Seiten, ja, ist das überhaupt möglich? Da haben wir uns kurz zusammengesetzt, haben das besprochen und sagen, ja, es ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ob der Spieler steht, kniet, sitzt oder liegt, spielt keine Rolle, solange der Rest der Fußballregeln eingehalten werden, solange man nicht irgendwie im Blickfeld des Torhüters ist etc. Und im Abseits vielleicht auch noch steht oder liegt. Es kommt immer sehr darauf an, aber grundsätzlich ist es so, die Fußballverbände müssen Vorschläge müssen durch Fußballverbände an uns herangetragen werden, ob das nationale Fußballverbände sind oder auch Konföderationen, also sprich die Kontinentalverbände wie die UEFA, wie CONCACAF, CONMEBOL und so weiter. Und dann läuft es bei uns quasi durch den ganzen Entscheidungsprozess. Aber es gibt auch Regeländerungen, die bei uns entstehen. Wir hatten eine ganz, ganz große Revision der Spielregeln gemacht, 2014, 15, 16 wurde die dann veröffentlicht. Das waren dann die ersten Spielregeln unter dem IFAB, auch vom IFAB herausgegeben als eigene Organisation. Und da gab es in dieser Reform, ich glaube, es gab 127 kleine und große Regeländerungen, die wir damals besprochen haben mit unseren Gremien, mit dem Weltfußball grundsätzlich. Waren Kleinigkeiten, die meisten weiß man gar nicht. Das waren Anpassungen für die Schiris. Es waren Annäherungen an das, was der Schiri heute sowieso macht. Viele Spielregeln wurden völlig missachtet, aber völlig, also trotzdem akzeptiert vom Weltfußball. Und da gab es relativ viele, die kamen auch intern. Ich meine, nur aus dem Nähkästchen so ein bisschen geplaudert. Ich habe mich immer gefragt, warum stehen zwei Leute beim Anstoß im Kreis, wenn sie sowieso nach hinten spielen? Und habe die Frage mal gestellt. Und ja, wir haben es kurze Zeit später abgeändert, weil mir keiner oder uns kein oder es hat so ein bisschen den Anstoß gegeben bei den Entscheidungsträgern, zumindest auf der technischen Ebene zu sagen, ja stimmt, haben wir uns nie gestellt. Und da haben wir das geändert, als eine der vielen, vielen Regeln in der letzten Zeit.
Faszinierend. Aber jetzt sag mal, hast du gesagt, dass die Sachen von den Verbänden kommen oder eben aus sich selbst heraus und dass es dann aber natürlich irgendwie diskutiert wird. Du hast das ja eben auch schon skizziert anhand der Gehirnerschütterungsfrage, dass wahrscheinlich dann ja auch, ich sag mal, wenn so eine erste Diskussion positiv beschieden wird, dann kommt es in so eine Testphase, nehme ich mal an. Also wahrscheinlich ist das allgemein euer Konzept, oder? Dass dann Sachen erstmal erprobt werden.
Absolut richtig. Es hängt auch da wieder ab vom Thema. Klar, es gibt gewisse Dinge, die muss man sehr, sehr lang testen, proben, wie zum Beispiel das Thema Gehirnerschütterungen. Das ist nicht etwas, was wir kurz eine Pilotphase von 3 Monaten machen können. Gott sei Dank passiert das nicht oft genug im Fußball. Aber auch da eine ausbalancierte Sicht zu haben und ein Verständnis, wie was das beste System für den Fußball ist, brauchen wir natürlich Fälle, eine Anzahl an Fällen, die wir dann bewerten können, zusammen mit den Verbänden und dann entscheiden, was dann schlussendlich eingeführt wird. Aber es gibt auch Themen, die sehr einfach zu lösen sind und da bedarf es zum Beispiel nicht so viel Testphasen, weil wir zum Beispiel sehen, da pfeifen die Schiris sowieso schon anders, nach bestem Wissen und Gewissen. Auch wie gesagt vorhin, dass manche Regeln so ein bisschen nicht anders ausgelegt werden, als sie es vielleicht sollten, aber unserer Meinung nach eher richtig ausgelegt werden. Und dann wissen wir, dass eine kleine Anpassung im Regeltext im Endeffekt nichts ändert. Die Schiedsrichter sind dann im Endeffekt fast schon froh, wenn sie dann entsprechend dem Regeltext pfeifen können und auch dahinter stehen. Es hängt wirklich von den Themen ab. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir sicherstellen wollen, dass wenn wir etwas einführen, dass die Regeln, dass die Änderung auch klar und differenziert auch überwacht wird und angeschaut und diskutiert wird, bevor wir dann eine Endfassung der Regeländerung einführen. Aber es gibt auch Themen, die wir fallen gelassen haben. Wir hatten das Thema ja schon mal mit euch im Podcast, Netto-Spielzeit. Das war genau. Auch ein Thema, das bei uns auf der Agenda mal stand, als Teil der Fair Play oder Play Fair-Initiative. Und das war zu dem Zeitpunkt, ist das oder war das nicht relevant bzw. nicht interessant genug, das näher zu verfolgen, aus verschiedenen Gründen. Und es gibt da auch Themen, die wir von vornherein erstmal ausschließen. Ich meine, Tolling-Technologie war auch so ein Thema und dann schlussendlich haben wir es dann eingeführt. Da hat sich auch die Entwicklung in dem Bereich war sehr groß und zu einem Zeitpunkt funktionieren die Dinge vielleicht noch nicht so gut und ein paar Jahre später sieht es schon wieder ganz anders aus. Es hängt wirklich von Thema zu Thema ab, aber Testphasen sind eigentlich üblich und ich mit meinem Team stelle immer sicher, dass das immer als eine erste Option oder ein erster Schritt bei den Regeländerungen ist. Aber wie gesagt, das ist nicht immer unbedingt nötig.
Verstehe. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wie so eine rege Diskussion abläuft und dann so eine Testphase und dass es eben auch Regeln gibt, die sich am Ende nicht durchsetzen. Stichwort Netto-Spielzeit. Das wirft jetzt ja so ein bisschen die Frage auf, Lukas, woran arbeitet ihr denn gerade? Also was könnte vielleicht in Zukunft Thema werden im Weltfußball? Kannst du da so ein bisschen Einblicke geben oder ist das geheim?
Es ist nicht geheim. Also wir reden schon auch öffentlich über gewisse Themen. Das Thema Handspiel hat uns sehr beschäftigt in den letzten Jahren und da haben wir dieses Jahr im März jetzt eine Einführung oder eine Änderung wieder beschlossen, wieder ein bisschen einen Tick zurück zu dem, was es vielleicht vor der letzten Regeländerung 2019 gab, aber schon auch mit Hinblick auf das Finden einer Regel um das Handspiel, die akzeptiert wird, die einfach ist, die einfach umsetzbar ist und die relativ klar ist. Und damit beschäftigen wir uns weiterhin. Wir haben es jetzt einen Tick angepasst und werden das weiter beobachten, das kommende Jahr in den verschiedenen Verbänden, in den verschiedenen Wettbewerben, um auch zu erkennen, ob die Schiedsrichter es einfacher finden, ob der Fußball an sich, also sprich Spieler, Trainer und vor allem auch Fans, für die es einfacher nachzuvollziehen ist, dass es auch, dass Entscheidungen vergleichbar bleiben und konsistent bleiben. Damit werden wir uns sicherlich beschäftigen. Natürlich das Thema Gehirnerschütterungen, da sind wir jetzt am Anfang der Testphase. Aber es gibt auch andere Themen, wie zum Beispiel beim Thema Videoschiedsrichter, das ja operativ jetzt komplett bei der FIFA liegt seit letztem Jahr. Wir hatten uns die ersten 4 Jahre für die Einführung oder während der Einführung darum gekümmert, aber das ist eigentlich nicht unser Kerngeschäft. Deswegen haben wir es an die FIFA auch übergeben. Letztes Jahr. Deswegen möchte ich da zu dem Thema auch nicht so viel erzählen, aber es gibt auf jeden Fall ein Thema und das ist das Reinhören oder der Mitschnitt in die Entscheidungen der Schiedsrichter, speziell wenn eine Entscheidung geändert wird, ähnlich wie das bei anderen Sportarten der Fall ist. Mit dem Thema beschäftigen wir uns auch, weil dafür natürlich eine Regeländerung nötig wäre und mal sehen, was dabei herauskommt. Ich will da jetzt nicht vorgreifen. Ob da was passiert, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das sicherlich uns beschäftigen wird. Es gibt immer wieder Themen, die aufkommen, die wir uns anschauen müssen. Natürlich auch jetzt aktuell, auch wenn wir die Anzahl der Auswechslungen jetzt pandemiebedingt erhöht haben auf 5 Spieler, klingt es oder wir hören immer wieder, dass das Interesse eventuell da wäre, das vielleicht auch permanent einzuführen. Damit beschäftigen wir uns auch. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und da muss man auch sicherstellen, dass wenn wir da eine Entscheidung treffen, dass wir da im Sinne des Fußballs handeln. Und das ist ein sehr interessantes auch Thema, weil da sehr, sehr viele Meinungen und sehr viele Perspektiven gibt, die man berücksichtigen muss. Aber das Interesse ist da zum einen. Und ja, es gibt, ne, wenn man sich anschaut, welche Diskussionen sonst nur noch so im Fußball aktuell sind, mit Erhöhung von der Frequenz von Spielen, da muss man sich schon überlegen, wie können wir die Spieler schützen vor Überlastung. Und vielleicht ist das ein Mittel dazu, Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns jetzt aktuell beschäftigen und auch noch in der nahen Zukunft beschäftigen werden. Aber so ganz, ganz große Revolutionen, wie es jetzt vielleicht über die letzten 4 Jahre ja doch gab, die werden jetzt erstmal nicht kommen.
Okay, verstehe. Aber ein Thema würde ich ganz gerne kurz ansprechen wollen, und zwar Stichwort Meckergelb. Das Verhalten der Spieler vor allem gegenüber Schiedsrichtern. Steht das bei euch auch als Thema auf der Agenda?
Ja, ich habe das deswegen nicht erwähnt, weil wir es momentan aufgrund der anderen Themen, die unserer Meinung nach sehr, sehr nicht sehr viel wichtiger sind, aber wichtiger sind, weil sie vor allem mit der Gesundheit der Spieler, genau, ob das jetzt Gehirnerschütterung ist oder eben das höhere Wechselkontingent oder Auswechselkontingent, das Thema ist für uns immer noch wichtig. Und das war eins der Themen dieser Playfair-Kampagne, die wir gestartet haben, 2017, glaube ich. Das Meckern der Spieler, beziehungsweise der Respekt gegenüber den anderen Sportsmännern und Frauen auf dem Spielfeld, das inkludiert natürlich auch die Schiedsrichter. Das hat sich tatsächlich sehr stark, zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das wesentlich weniger mit dem Videobeweis. Warum? Weil man natürlich, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, vor dem Videobeweis man eher dazu tendiert, zu meckern, sich zu beschweren. Ja, er hat mich doch gefoult, warum gibst du mir keinen Elfmeter? Jetzt wissen die Spieler, da wird nochmal überprüft. Vor allem bei spielentscheidenden Themen. Und das hat sich schon sehr stark geändert. Man sieht das auch aus den Statistiken der gelben Karten, die fürs Meckern vergeben worden sind. Die sind stark nach hinten, nach unten gegangen.
Dass das an dem Videobeweis mitliegen könnte, dass es auch schon besser geworden ist, das Verhalten der Spieler, das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass auch die Corona-bedingte Ausschließung der Zuschauer viel damit zu tun hat. Weil das vielleicht auch nochmal adrenalinfördernd ist und dementsprechend solche Reaktionen vielleicht auch noch eher hervorruft. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das ausschaut, wenn dann irgendwann in einem halben Jahr, wann auch immer, die Zuschauer wieder erlaubt sind. Ob dieses Verhalten dann wieder stärker zu sehen sein wird oder nicht. Da bin ich wirklich gespannt.
Ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, der Videobeweis hat da schon Abhilfe geschaffen ein bisschen, aber das bleibt weiterhin ein Thema für uns. Wir wollen sicherstellen, dass, jetzt weiß ich auch wieder, was ich erzählen oder erklären wollte, wir haben eine gewisse Verantwortung. Es ist ein beliebter Sport. Er hat in vielen Regionen der Welt hat er einen Kult, beziehungsweise fast schon einen religiösen Status. Und da müssen wir sicherstellen, dass die Vorbildfunktion, die der Fußball auch hat, ich meine das jetzt gar nicht irgendwie in der Pandemiezeit, sondern allgemein, denn darüber streiten sich ja viele, wie wichtig Fußball in der Pandemiezeit ist, dass er noch weiter gespielt wird. Darum geht es nicht. Es geht eher um die Vorbildfunktion, die Idole haben. Viele sind bekannte, tolle Fußballspieler, Idole und auch für Kinder, die selber Fußball spielen. Wir wollen sicherstellen, dass solche 2000 Übergriffe, wie es im deutschen Fußball gibt, auf Schiedsrichter, dass das stark reduziert wird. 2000 Übergriffe sind 2000 zu viel. Und man muss da schon schauen, dass man da die Schiedsrichter besser schützt, aber dass man den Fußball wieder so ein bisschen entdramatisiert. Die Emotionen auf dem Spielfeld sind völlig in Ordnung. Ich habe die auch. Ich bin Basketballspieler durch und durch. Und ab und zu diskutiere ich auch mal mit dem Schiri. Aber wir kennen das nicht, dass es respektlos wird oder dass man sogar vielleicht handgreiflich wird. Das gibt es nicht. Ich sage jetzt nicht, ne, Basketball ist besser als Fußball, um Gottes Willen, sondern wenn man sich andere Sportarten anschaut, da wird ganz anders und viel respektvoller mit den Schiedsrichtern, mit den Spieloffiziellen umgegangen als im Fußball. Und da ist der Ansatz auf jeden Fall da. Wir haben da auch schon Ideen, aber wir haben sie nicht unbedingt in die Schublade gelegt, aber diesen Status haben sie so ein bisschen gerade. Und wir werden uns den Themen auch wieder widmen, wenn die wichtigen Themen abgeschlossen sind, die aktuell anstehen. Aber sicherlich ist das ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema. Wie gesagt, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion der Fußball in der Gesellschaft und da meiner Meinung nach zumindest, ich sehe das sehr, sehr neutral als Fan, aus Fansicht, da muss etwas passieren. Wir haben mal sogar eine Umfrage gestartet zu dem Thema und haben gesehen, dass 50% aller Befragten, wir haben eine weltweite, sehr repräsentative Umfrage gestartet, zusammen mit einem Institut, die sowas jeden Tag machen. Und 50% aller Befragten mögen den Fußball nicht mehr wegen der Motzerei auf dem Spielfeld. Und das ist schon ein großes Signal, auch in die Richtung IFAB bzw. Verantwortlichen im Fußball. Was können wir da tun, um da auch wirklich dem entgegenzuwirken und Abhilfe zu schaffen?
50% sind auch wirklich erschreckende Zahlen. Lukas, du hast eben den Videobeweis schon mal kurz angesprochen und ich will auch gar nicht so sehr darauf eingehen, aber eine Frage habe ich so zum organisatorischen Ablauf bei euch. Und zwar hast du gesagt, ihr habt den Videobeweis dann an die FIFA übergeben, damit die operative Arbeit eben die FIFA macht. Und das finde ich eigentlich ein ganz spannender Prozess. Also wie ist quasi der Übergang von fertiggestellten, abgeschlossenen Regeln und Konstrukten, die von euch in die Verbände gehen? Kannst du da was zu sagen, wie das funktioniert, wie der Ablauf ist? Also gibt es da einen Stichtag oder wie laufen die Abstimmungen da mit der FIFA?
Also die Übergabe ist im Endeffekt gegeben durch die Statuten, jetzt mal rein formell. Die Spielregeln werden eingeführt immer zum 1. Juni, beziehungsweise jetzt aus diesem Jahr wieder zurück zum 1. Juli. Wir hatten das vor ein paar Jahren geändert, aber wir sehen, dass es damit, wir vereinfachen es für verschiedene Wettbewerbe, wenn wir wieder zurück zum 1. Juli zurückkehren. Ab da gelten für alle Wettbewerbe, die danach beginnen, gelten die neuen Spielregeln. Und ab diesem Augenblick oder ab diesem Zeitpunkt sind wir für die Umsetzung der Spielregeln nicht mehr verantwortlich. Oder wir sind auch davor nicht dafür verantwortlich, nicht, dass es irgendwie falsch verstanden wird. Wir besprechen Spielregeln normalerweise im März. Die werden auch beschlossen, kurze Zeit später, so wie dieses Jahr war das, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen später, haben wir dann den Verbänden weltweit, allen Verbands Geschäftsführern und deren Schiedsrichter, Verantwortlichen, also im Endeffekt so vielen wie wir können, auch den Ligen ein Schreiben zukommen lassen, in dem genau beschrieben steht, was geändert wird, dass man sich darauf vorbereiten kann. Aber die Umsetzung der Spielregeln, die liegt natürlich dann bei den Verbänden, nicht direkt bei der FIFA. Die FIFA hat natürlich, arbeitet sehr viel auch im Schiedsrichterwesen weltweit mit allen Verbänden zusammen. Da werden Spielregeln auch beschlossen, aber die Umsetzung und die Einhaltung der Spielregeln liegt vor allem bei den Verbänden. Die haben da Strukturen und holen sich noch weitere Infos ab, wenn sie es benötigen und führen das auch ein. Also ne, beim DFB macht das dann die Schiedsrichterabteilung. Sie stellt sicher, dass nicht nur die Schiedsrichter informiert werden, aber zum Beispiel auch, dass die Clubs informiert werden oder die Liga, die dann auch die Clubs informiert, über welche Regeländerungen jetzt oder welche Regelungen jetzt in Kraft treten. Es gibt, wie jetzt beim DFB, gibt es da sehr professionelle Strukturen. Da wird sehr auch inklusiv gearbeitet, sprich, da werden Spieler, Kapitäne, glaube ich sogar, zu Workshops eingeladen, um sicherzustellen, dass auch wirklich die Regeländerungen und die wichtigen Dinge, Auslegungen auch kommuniziert werden, dass es da nicht zu Missverständnissen kommt, wenn dann eben ein neuer Wettbewerb beginnt. Und das wird unterschiedlich gehandhabt weltweit, aber grundsätzlich schon relativ professionell. Wir sind aber natürlich auch immer da. Nur weil wir ein Schreiben veröffentlichen oder Spielregeländerungen in einem Buch veröffentlichen, heißt es nicht, dass da Fragen kommen. Wir sind immer offen. Unser technischer Direktor, ein ehemaliger Premier League-Schiedsrichter, der David Ellery, der seit Jahren das IFAB technisch beiseite steht und auch inhaltlich das wirklich brillant auch umsetzt und sicherstellt, dass wenn wir eine Regeländerung machen, dass da auch der Regeltext an sich oder die Regeln als Ganzes nicht irgendwie dadurch komprimiert werden. Und der antwortet wöchentlich auf mehrere hundert Anfragen aus der Welt, was Interpretation angeht. Wir haben auch über unsere sozialen Kanäle, über die sozialen Medien, haben wir gemerkt, dass da sehr viel von Schiedsrichtern auch kommt. Und da nutzen wir auch diese Plattform, die Möglichkeiten, auch Informationen in der Masse oder in der Breite zu veröffentlichen. Die FIFA hilft natürlich auch. Wir haben jetzt nicht eine unfassbare Anzahl von Followern. Die meisten unserer Follower sind Medien und Schiedsrichter tatsächlich. Wir arbeiten auch natürlich auch in dem Bereich. Wir wollen sicherstellen, dass wir wirklich auch die Referenz sind für Spielregeln. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Wir haben eine App auch kreiert mit den Spielregeln. Früher war das mal so eine PDF irgendwo versteckt auf irgendeiner Webseite. Wir haben zuerst unsere eigene Webseite kreiert, 2015, auch spät, klar. aber zumindest gibt es einen Hub, einen Information Hub, wo man sich das abholen kann. Jetzt haben wir letztes Jahr oder 2019 haben wir die App lanciert, die auch mittlerweile, glaube ich, über 300.000 Mal heruntergeladen und nicht täglich genutzt wird, aber regelmäßig genutzt wird. Die gibt es eigentlich so eine Rate, so eine Wiederkehrrate, die relativ hoch ist. Deswegen wurde die auch ganz gut bewertet, was für uns im Endeffekt nur heißt, nicht, dass wir hier uns auf die Schulter klopfen, wir haben eine coole App rausgebracht, sondern das Interesse ist da und das ist auch unsere Aufgabe, über Spielregeln zu informieren. Aber die Umsetzung und die Sicherstellung, wenn mal einer dagegen verstößt, dann kommt, ich nenne es jetzt mal scherzhaft, die Polizei FIFA und muss dafür sorgen, dass es auch deren Aufgabe, das ist auch in den FIFA-Statuten verankert, dass die FIFA sicherstellen muss, dass die Verbände und deren Wettbewerbe, ob das Ligen oder auch andere Wettbewerbe innerhalb des Verbandes sind, dass die auch die Spielregeln einhalten.
Okay, die FIFA umspannt die ganze Welt und auf der ganzen Welt wird Fußball eigentlich nach den gleichen Regeln gespielt. Trotzdem gibt es hier und da gefühlte Abweichungen. So wird zum Beispiel in England traditionell mehr laufen gelassen als in Deutschland. Kannst du da was zu sagen? Wie kann man sich das erklären oder ist das ein Wahrnehmungsfehler unsererseits?
Warum wundert es mich nicht, dass ihr die Premier League oder England anspricht? Es ist sehr aktuell, dass die Premier League bzw. der englische Fußball, vor allem die Premier League, so ein bisschen ihren eigenen Weg gehen wollten in verschiedenen Themen. Und ich sage es jetzt mal ganz salopp, so ein bisschen ja, auf die Schnauze gefallen sind. Sie wollten unbedingt Dinge ein bisschen anders machen, wie zum Beispiel beim Videoschiedsrichter. Sie wollten jetzt nicht unbedingt, dass der Schiedsrichter an den Seitenmonitor geht und sich gewisse Szenen selber anschaut. Und wir haben das Thema entwickelt mit sehr vielen großen Verbänden, auch unter anderem mit dem englischen Fußballverband und der Premier League. Aber sie haben am Anfang gesagt, sie wollen das nicht, das fördert Spielunterbrechungen, sie wollen das Spiel flüssig halten. Das hat ihnen ziemlich viel Kritik eingebracht und sie haben das Thema geändert. Aber es bedarf, die Engländer sind so ein bisschen sehr speziell. Sie haben den Fußball erfunden, das wissen wir ja, so mehr oder weniger, zumindest sagen sie das. Das sind die Historiker, sind sie das ziemlich uneinig. Aber die ersten Spielregeln, der erste organisierte Fußball kam aus England und somit sind die da ein bisschen, ich sage es jetzt mal nicht unfreundlich, arroganter. Was den Umgang damit umgeht. Bisschen scherzhaft natürlich. Aber sie spielen schon anders Fußball. Der Kick and Rush, den wir erkennen, das ist schon etwas, was den Engländern sehr, sehr wichtig ist. Was man auch zum Beispiel in England sieht, die Spielfeldgrößen sind kleiner, die Fans sind teilweise viel näher am Spielgeschehen, als das in anderen Ligen der Welt der Fall ist. Und ja, gewisse Auslegungen vielleicht anders gehandhabt werden oder gewisse Regeln anders ausgelegt werden, wie zum Beispiel, das ist so ein bisschen so eine Urban Legend, dass man mehr durchgehen lässt. Es ist immer noch innerhalb der Spielregeln. Wo wir sehr allergisch darauf reagieren, ist, wenn Schiedsrichterentscheidungen falsch sind, dann aber die Spielregeln herhalten müssen und der Finger auf die Spielregeln gezeigt wird und die Spielregel ist falsch, da haben wir auch schon das eine oder andere Mal auch reagiert, auch in England, in der Premier League speziell, weil wir auch sagen müssen, jeder ist in den Prozess, hat ein Mitspracherecht, jeder ist in den Prozess involviert. Wenn einem etwas nicht gefällt, dann muss man eben dann auch einschreiten. Und ja, die Premier League ist so ein spezielles Thema. Da mussten wir in der letzten Zeit oder sind in der letzten Zeit oft ein paar Mal eingeschritten zusammen mit der FIFA und haben den Austausch gesucht. Nicht unbedingt als Polizei oder wie auch immer, sondern wir haben natürlich auch Fragen gestellt, warum gewisse Dinge nicht gemacht werden und anders ausgelegt werden. Wir zeigen nicht auf den Finger, wir wollen sicherstellen, dass wir alle wirklich auch verstehen und auch die Motivation dahinter verstehen und da entsprechend informieren, aber auch klarstellen, dass gewisse Dinge anders gehandhabt werden müssen, wenn das der Fall ist. Und es ist in verschiedenen Regionen wird auch etwas anders Fußball gespielt. Ich sagte es vorhin auch, es ist auch eine soziale Komponente, die eine Rolle spielt oder wie wichtig Fußball in der Gesellschaft ist. Für die einen ist es eine Religion, für die anderen ist es Entertainment und Da wird auch unterschiedlich werden Dinge gehandhabt, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, von dem, was wir wissen, wird der Fußball sehr neutral genutzt. Mittlerweile, was wirklich schön ist mitzuerleben oder zu beobachten, dass in Regionen zum Beispiel das Frauenfußball in gewissen Regionen verboten ist, immer noch, aber in vielen Regionen das aufgebrochen wird. Dass Fußball auch gespielt werden darf. Und unabhängig von Religion, unabhängig von anderen Strukturen, die es ermöglicht, das ist schon gut. Fußball ist überall ein wenig anders und deswegen ist es ja auch unsere Aufgabe, die Regeln so global wie möglich zu halten und so universell wie möglich zu halten auf jeder Ebene. Unser Fokus liegt nicht im Profifußball. Klar, wir haben für den Profifußball gewisse Dinge eingeführt, wie zum Beispiel den Videobeweis, aber der noch nur im Profifußball umsetzbar ist, da hat man nämlich Kameras. Aber wir müssen schon dafür Sorge tragen, dass wenn eine Regeländerung gemacht wird, versuchen wir es zumindest sicherzustellen, dass auf allen Ebenen das gleich gut umgesetzt werden kann. Und wenn es nicht der Fall ist, wir haben zum Beispiel einen tollen Austausch immer wieder mal mit Colinas Erben, die euch bestimmt die ihr bestimmt kennt.
Kennen wir, ja.
Da hatte Alex Feuerherd, der auch selber Ausbilder ist, auf Schiedsrichterebene, mit dem hatte ich auch schon öfters Austausch und der auch gesagt hat, schau, diese Regel ist, das müsst ihr besser kommunizieren oder das ist nicht so einfach umsetzbar. Und da von solchen Seiten bekommen wir dann auch gutes Feedback, um zu verstehen, ob eine Regeländerung, so wie wir sie beschlossen haben, auch umgesetzt wird, beziehungsweise ob es zu irgendwelchen Schwierigkeiten führt. Aber grundsätzlich werden Regeln schon so weltweit schon so umgesetzt, wie wir das vorgeben. Aber wir diktieren das natürlich nicht. Wir versuchen durch den Einschluss von verschiedenen Verbänden weltweit auch sicherzustellen, dass wir allen Regionen gerecht werden und dass der Fußball überall ja genauso oder die Regeln genauso akzeptiert und umgesetzt werden können.
Verstehe. Lukas, wir kommen langsam zum Ende von unserem Gespräch. Unser Podcast trägt den Titel Die Zukunft des Fußballs. Und da haben wir uns gefragt, Dennis und ich, im Vorfeld des Gesprächs, was du glaubst, wie der Fußball vielleicht in 10 Jahren aussehen könnte. Also welche Änderungen sich vielleicht so am Horizont schon abzeichnen, die noch gar nicht ganz aktuell auf der Tagesordnung stehen, aber die vielleicht einfach auf die Agenda kommen könnten.
Ich glaube, ein wichtiges Thema wird sein, oder ein paar der Themen, die wir vorhin angesprochen haben. Ich glaube, dass der Fußball sich grundsätzlich nicht sehr stark ändern wird. Ein Thema, was sehr, sehr spannend ist, ist natürlich, oder wichtig ist, dass man die Attraktivität des Fußballs fördert. Und wir aus UEFA-Perspektive können das nur über die Spielregeln machen. Zur Attraktivität gehört natürlich ein flüssigeres Spiel, mehr Tore. Da kommt das Thema Abseits oder Ideen, die das Abseits betreffen, die vielleicht zu mehr Toren führen könnten, ist natürlich sehr spannend, einfach mal zu überlegen, zu evaluieren, ob sowas möglich ist und ob das wirklich auch den Effekt bringt. Ich glaube, die Attraktivität muss weiterhin ja, steigen, muss man jetzt steigern, müssen wir, glaube ich, nicht. Man muss sie einfach beibehalten. Aus unserer Sicht, wir können natürlich jetzt nicht so viel beeinflussen, was auf Wettbewerbsebene passiert. Sprichwort Aufstockung von Teams in einem Turnier. Das ist nicht unser Metier, da haben wir auch keine Meinung dazu. Wir können aus der Spielregelperspektive nur den Fußball unterstützen. Wenn es sein muss, tun wir das natürlich auch, sicherzustellen, dass wir haben so ein Credo, wir nennen das What Football Wants. Das ist kein politischer Spruch, das hat sich entwickelt aufgrund der Themen und wie wir sie behandelt haben, dass wir sicherstellen wollen, dass wir den Fußball zuhören, dass wir das tun, was der Fußball auch wirklich will, und da entsprechend Änderungen herbeiführen. Ich denke, es wird nicht viel passieren. Ich denke, wir werden den Fußball schon so sehen, wie er jetzt ist. Vielleicht werden Kleinigkeiten geändert. Technologie ist ein großer Part natürlich. Mit der Einführung des Videobeweises und der tollen Technologie haben wir so ein bisschen Pandoras Box aufgemacht. Es wird vielleicht auch im Abseits, in der Abseitsentscheidungsfindung, wird es vielleicht in naher Zukunft vielleicht ein halbautomatisches System geben, das die Schiedsrichter oder die Linienrichter besser unterstützt, um noch genauere Entscheidungen treffen zu können. Aber ich denke, an den Spielregeln wird sich in den nächsten 10 Jahren, was die Spielregeln angeht, nicht so viel mehr verändern.
Alles klar, vielen Dank. Dennis, hast du zum Abschluss noch irgendwas auf dem Herzen?
Nee, ich habe nichts auf dem Herzen. Ich finde den Weg, wie du ihn gerade skizziert hast, Lukas, gut. Also, dass man den Fußball in seinen Grundfesten so lässt, wie er ist, aber eben versucht, wirklich die Attraktivität beizubehalten, den Fußball zu modernisieren, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg und ich bedanke mich für die total spannenden Einblicke hier, die du uns gegeben hast in deinen Job.
Da kann ich mich nahtlos direkt anschließen. Lukas, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ganz vielen Dank dafür, dass du uns auch zum zweiten Mal zum Gespräch zur Verfügung stehst. An der Stelle möchte ich alle Hörerinnen und Hörer gerne nochmal auf Folge 3 zur Nettospielzeit verweisen. Ansonsten, ja, vielen Dank. Alles Gute in die Schweiz. Liebe Grüße und bis zum nächsten Gespräch, Lukas.
Sehr gerne, vielen Dank an euch. Sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ich werde euren Podcast weiterverfolgen und viel Erfolg weiterhin damit. Viel Erfolg, viele spannende Gäste, viele spannende Themen. Und ja, bestimmt bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch.
Dankeschön, ebenfalls.
Danke, ciao, ciao.
Und
Ciao.
Abpfiff.